52 Runs, 52 Tipps für Unternehmerinnen und Unternehmer. Der Podcast von Rudolf Körber. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 52 Runs durch das erste Jahr Unternehmertum. Wir sind heute hier bei der Firma MoCon und zwar bei Karl Friedl, einem der Gründer des Unternehmens, und zwar war die Gründung schon vor 33 Jahren und wir erfahren heute eine ganze Menge Unternehmensgeschichte, vor allem aber sehr viel Insights von einem Unternehmer, der das Unternehmen nicht nur gegründet, aufgebaut hat, sondern auch in einem ja über 2 Jahre langen Prozess jetzt in die nächste Generation geführt hat. Das macht die Sache besonders spannend. Und dann ist ein zweiter Schwerpunkt unseres Gesprächs heute über das Thema der Entwicklungsphasen einer Organisation. Auch das hochinteressant, aber auch relativ komplex für einen wie mich, der die Website dann doch mehrfach gelesen hat. Ja, da muss man sagen, die Dienstleistungsbereiche der Firma MoCon sind sehr, sehr vielfältig und umfassend. Begonnen hat die Unternehmensgeschichte vor 33 Jahren und ich würde sagen, der Einstieg ist wie immer der nach der Frage, wie kam es denn zu dieser Initialzündung, zur Selbstständigkeit, zur Gründung, in dem Fall aus einer Entwicklungsabteilung der Firma Bene heraus. Das wäre die erste Frage an dich, lieber Karl, aber zunächst mal ein herzliches Dankeschön, dass ich heute bei dir sein darf.
Sehr gerne, aber herzliches Grüß Gott, dass du da bist. Das ist sehr schön.
Ja, der Einstieg oder die Selbstständigkeit hat begonnen aus der Entwicklungsabteilung einer sehr bekannten Möbelfirma heraus, nämlich der Firma Bene Büromöbel, die man, würde mal sagen, sehr gut kennt, die einen sehr guten Ruf hat. Und dort warst du Leiter der Forschung und Entwicklung. Und dieser Bereich wurde dann ausgegliedert. Wie ist denn dieser Prozess passiert?
Ja, also wie ich gekommen bin und diese Aufgabe übernommen habe, nach meinem Wirtschaftsstudium, war die Aufgabe, darüber nachzudenken und auch gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut in Stuttgart Forschungen zu betreiben, welchen Zusammenhang es zwischen Innenarchitektur und Organisationsentwicklung gibt. Also es ist darum gegangen, wie kann Raum Organisation unterstützen? Wie kann Raum sozusagen Entwicklung, Transformation von Menschen unterstützen? Das war ein sehr spannendes Jahr, das wir da gehabt haben. Wir haben uns sehr viel angeschaut. Und das Ergebnis nach so circa 1,5 Jahren war, das gibt einen sehr großen Zusammenhang zwischen Raum und Organisation. Allerdings ist ein Büromöbelhersteller meistens schon zu spät dran, weil eigentlich, und das war unsere Erkenntnis, muss man früher anfangen, nämlich dann, wenn Gebäude entwickelt werden. Weil wenn ein Gebäude schon falsch entwickelt ist, dann kann der Möbelhersteller nicht mehr so viel reparieren. Und das war dann sozusagen die Initialzündung der Bene-Gruppe, zu sagen, ja, dann bauen wir einen Dienstleistungsbereich auf. Und dieser Dienstleistungsbereich sollte eben die ganzheitliche Kompetenz erweitern, sollte dafür sorgen, dass Bauherren, die sich zuerst einmal, haben wir begonnen bei Büroimmobilien, die sich um Büroimmobilien kümmern wollen, die Büroimmobilien entwickeln wollen, dass die in der Lage sind, sozusagen direkt auf sie zugeschneidert, aus ihrem Zukunftsbild heraus ein Gebäude entwickeln können. Wir haben damals gesagt, es darf nicht zuerst die Architektur entstehen, sondern wir müssen von innen nach außen, aus den Prozessen, aus den Bedürfnissen heraus, über Raumstandards, sozusagen bestimmte Entwicklungen, die wir dann durchgemacht haben, die Basis schaffen.
Also das klingt zum jetzigen Zeitpunkt alles so relativ selbstverständlich, aber war zu dem Zeitpunkt damals sicher ein total innovativer Ansatz, weil der Möbelhersteller macht einmal zunächst eines, nämlich Möbel herstellen. Genau. Also wir waren mal mit dem Brand Club Austria beim Thomas Bene, haben den damals kennengelernt und der hat also Zitat gesagt, ein Tisch ist ein Tisch ist ein Tisch mit 4 Haxen und einer Platten drauf, Zitat Ende. Also was soll man da noch Großartiges entwickeln? Aber es geht in dem Fall, wie wir dann später auch noch hören, erst in letzter Instanz um das Möbel.
Genau. Weil eigentlich geht es darum, zuerst einmal zu verstehen, was ist denn eigentlich, was passiert denn da drin in dieser So, ich sage immer, Werkstatt für geistige Leistungen ist ein Büro. Ja? Und da müssen wir genauso drüber nachdenken wie in Produktionseinheiten. Ja? Also es würde in der Produktion niemand auf die Idee kommen, zuerst die Halle zu bauen und dann den Produktionsprozess zu planen. Im Büro ist das immer noch leider in vielen Fällen so. Ja? Und wir haben den Prozess umgedreht. Wir haben gesagt, wir müssen zuerst einmal über das Zukunftsbild, über die Organisation nachdenken und können dann daraus abgeleitet die Anforderungen an Raum definieren. Und das kann man über verschiedene Ebenen machen. Da haben wir Systematik entwickelt.
Also wir sind jetzt nur in der Zeit vor 1992, also ja. vor der Ausgründung sozusagen in dieser Forschungsabteilung. Und dann hat man gesagt, das ist doch eine Dienstleistung, die man breiter anbieten müsste und die eigentlich ein eigenes Geschäftsfeld ist.
Genau. Das ist sozusagen dann die Initialzündung gewesen, zuerst eine Bauherrenberatungsfirma mit als hundertprozentige Tochter von Bene zu entwickeln und im Weiteren dann ein Beteiligungsmodell sozusagen in dieses Unternehmen sozusagen einzubringen, weil man natürlich auch gemerkt hat, wenn ein Beratungsunternehmen funktionieren soll, dann sind zwei Dinge wichtig. Erstens, die Leute müssen dafür brennen. Das ist People's Business. Also die Beraterinnen müssen einfach die Dinge vorantreiben. Und wir waren ganz am Anfang mit diesem Thema. Und das Zweite war, und das hat Bene damals auch sehr früh auch akzeptiert, das muss unabhängig von einem Möbelhersteller passieren, weil sonst sagt man uns immer noch, naja, die wollen eh nur Möbel verkaufen. Ja. Das Entwicklungsthema in der Beratung ist natürlich ein viel größeres und viel breiteres und erst in so einem Bauprojekt, je nach Größenordnung, zwischen 2 und 3 Jahre später kommen dann die Möbel dran. Also wir haben einfach viel früher angefangen.
Jetzt kommt es da zur Ausgründung von diesem Bereich und dann wäre ich eigentlich davon ausgegangen, so ein großes Unternehmen wie Bene macht dann zwar eine eigene Gesellschaft, die sich auf diesen Geschäftsbereich fokussiert, aber die Mitarbeiter zu beteiligen, war wahrscheinlich nicht die allererste Intention von Bene oder doch aufgrund der Bindung.
Also ich glaube, das ist damals noch dem Manfred Bene und dem Ernst Weichselbaum, die damals meine Mentoren waren, relativ schnell klar gewesen, dass man Mitarbeiterinnen, die sozusagen so einen Bereich aufbauen sollen, nur halten kann, wenn man sie auch beteiligt. Und so waren die von Anfang an bereit, einen Gesellschaftsvertrag für diese Gesellschaft sozusagen zu machen mit einem Beteiligungsmodell. Es war von Anfang an klar, dass an dem Unternehmen nur Leute beteiligt sein können, die auch in dem Unternehmen arbeiten. Also es war sozusagen das Wohl des Unternehmens im Mittelpunkt und es ist nicht darum gegangen, möglichst viel sozusagen Shareholder Value aus dem Unternehmen rauszuholen. So weder dem Konzern Bene als auch den Mitarbeitern ist es darum gegangen.
Also 1992 die Bauherrenberatung GmbH, 1998 in die Bene Consulting Dienstleistungs GmbH umbenannt mit Beteiligung von Bene. Aber dann der Weg in eine Eigenständigkeit ohne Bene.
Genau, weil es ist, wie es halt im Leben so ist, die Entwicklungen der Bene AG später und der Bene Consulting sind relativ auseinandergegangen und man hat immer weniger Berührungspunkte gehabt. Und so sind wir dann zur Erkenntnis gekommen, dass getrennte Wege auch für uns unter einer anderen Marke, nämlich die wir dann entwickelt haben zu dem Zeitpunkt, nämlich Mocon, der bessere Weg ist. Wir haben uns, verstehen uns auch wunderbar, treffen uns an in den Projekten da und wann wieder, aber es war einfach die Bandbreite zwischen den Zielen eines Büromöbelherstellers und eines strategischen Beraters zu groß, als dass es dort noch Synergien gegeben hat und so ist man auseinandergegangen.
Also wir haben in den vorhergehenden Podcast-Folgen immer wieder Themen besprochen, wo Anteile nicht so ganz stressfrei woanders hingewandert sind. Ja, also da hat es schon dann sehr viel Anwaltsgeld oft gebraucht, um diese Trennungen auf GmbH-Seite durchzuführen. In dem Fall war das oder klingt das relativ stressfrei.
Ja, ich glaube, Das ist wie überall im Leben, die Grundlagen sind die Basis für solche Entscheidungen und die Grundlagen sind in unserem Fall im Gesellschaftsvertrag bereits grundgelegt gewesen. Wann im Gesellschaftsvertrag geregelt ist, was Anteile wert sind, und in unserem Fall ist es immer nur die Nominale, und in welcher Konstellation, welche Entscheidungen möglich sind, sich zu trennen, wenn man das vorgedacht hat, wenn das sozusagen vertraglich vereinbart ist, dann ist es in unserem Fall so gewesen, dass es eine einseitige Entscheidung war. Und dann war es das. Ja. Es war auch vereinbart, und das hat uns ein bisschen Stress bereitet damals, dass innerhalb von einem Dreivierteljahr, weil bei hundertprozentiger Übernahme durch die Mitarbeiter der Markenname Bene nicht mehr geführt werden darf. Wir haben also in einem Dreivierteljahr eine neue Marke aus dem Boden stampfen müssen. Und das war 2009, da war gerade auch ein bisschen eine Wirtschaftskrise. Also es war ein nicht so leichtes Jahr, und wir haben gleichzeitig dort die neue Marke gelauncht.
Also das ist ein sehr gutes Stichwort zur neuen Marke oder zu Mokon. Ja, wie ich glaube, ein Hidden Champion, weil es ist ja doch ein B2B-Dienstleistungsgeschäft. Das heißt, die öffentliche Bekanntheit ist relativ gering, sondern die Bekanntheit in der Branche, B2B im Objektbereich, dann doch sehr groß. Aber Hidden und Champion deshalb, weil da habe ich eine Aussage vom Vorgespräch im Ohr, und ich hoffe, ich darf die an der Stelle auch zitieren. Die Aussage ist nämlich, wir hatten in 33 Jahren noch nie einen Euro Schulden, und deshalb Hidden und Champion, weil das ist doch eine wahnsinnig große Leistung. Und zwar besonders deshalb auch, weil ihr habt ja wahnsinnig lange Projektvorlaufzeiten. Das heißt, es wird ein Kunde mal grundsätzlich von einem Projekt überzeugt, bis es aber dann zur Umsetzung kommt und auch zur Verrechnung vergeht relativ viel Zeit. Ich glaube, da können wir dann nachher nur über das Beispiel des allerersten Kunden sprechen. Aber nur mal ganz kurz zurück zur Mokon Markenbildung. Nachdem Bene gesagt hat, okay, ihr seid jetzt sozusagen eigenständig, da steht nicht mehr Bene dabei. Wie kam es denn zu Mokon und was bedeutet die Abkürzung?
Also es war gar kein einfacher Weg. Wir haben uns eine Agentur gesucht in München. Mit der haben wir sicher 100 verschiedene Möglichkeiten, einen Namen zu finden, diskutiert. Wir haben uns dann entschieden, sozusagen einen Namen zu wählen, der unser Geschäft beschreibt. Unser Geschäft ist es nämlich, tiefgreifend Organisationen und deren Mitarbeiterinnen, also Menschen, zu verstehen, um daraus zukunftsorientierte, nachhaltige Objekte zu entwickeln. Und das bedeutet eben MOO, also Mensch, Organisation, Objekt, Consulting. Aus den Anforderungen von Mensch und Organisation werden wirksame Objekte.
Und das war immer gleich so sozusagen gegessen und für alle verständlich? Oder wie lange hat der Prozess intern gedauert? Oder was hat überhaupt den Prozess langwierig gemacht?
Also diesen Prozess, der war in einer sehr kleinen Arbeitsgruppe, der da gelaufen ist. Und wie der Name dann klar war und auch die Symbolik unserer Bildmarke und unseres Claims, waren eigentlich alle gleich dabei. Das hat gut funktioniert, auch in der inneren Festigung, und nach außen kann man uns sozusagen bei jeder Vorstellung mit einem Satz gut erklären.
Okay. Dann wissen das jetzt die Hörer auch, was Mokon bedeutet. Das ist ja, wenn man es erklärt bekommt, sehr, sehr verständlich. Über die Projektlaufzeit haben wir vorher ganz kurz gesprochen. Und da ist natürlich auch die Frage bei so einer Ausgründung, wie überbrückt man die Zeit vom Tag 1 sozusagen, bis dann der erste Kunde tatsächlich an Bord ist und bis das erste Projekt auch so weit ist, dass die ersten Rechnungen rausgehen können. Und ja, spannend war zu hören, dass der erste Kunde dieses jungen österreichischen Unternehmens damals ein Deutscher war.
Ja, naja, es war ja gar nicht so leicht, weil es in Österreich diese Dienstleistung nicht gegeben hat. Und das war ja noch zu Zeiten von Bene Consulting natürlich, dieser erste Kunde. Und das war dann in Österreich, ich habe schon gesagt, da war sozusagen eine Beratungsleistung, die man zu Beratungssätzen verkaufen wollte, die immer den Nimbus hatte, naja, die wollen Möbel verkaufen, das war gar nicht so leicht. Ja. Noch dazu, wo man diese Leistung, organisatorische Bauplanung in Österreich nicht gekannt hat. Und wir haben zu dem Zeitpunkt noch aus unserer Perspektive eines Forschungsunternehmens viel veröffentlicht. Und wir sind dann angesprochen worden von einem sehr großen deutschen Unternehmen zuerst, also von der Deutschen Bahn Immobilien. Die hatte nämlich genau die Herausforderung, dass sie relativ viel gebaut hat, aber keine Standards hatte. Also diese immer wieder dann die Diskussion hatte mit ihren Nutzerinnen. Und so konnten wir bereits 92, 93 dort einsteigen, um ihnen eine Grundlage zu schaffen, Standards der Deutschen Bahn, und wir konnten dann auch mit denen gemeinsam mehrere Projekte realisieren, und so sind die ersten Referenzen entstanden.
Spannender Weg. Das Leistungsportfolio der Firma Mocon ist sehr umfangreich. In meiner ersten Wahrnehmung, wenn ich so die Projekte auf der Website angesehen habe, dann waren immer die Objekte selbst und von der Fotografie her auch sehr, sehr oft von außen im Vordergrund. Und mir gegenüber sitzt aber ein studierter Betriebswirt. Das heißt, man denkt das Objekt von innen nach außen und vor allem auch, was die Anforderungen betrifft. Und ich finde es sehr spannend, wenn wir das komplexe Leistungsportfolio anhand von einem Projekt erklären oder durchsprechen, weil nämlich in Wien die Zentrale des ÖAMTC, in Deutschland wäre es der ADAC, eine spannende Aufgabenstellung hatte, anhand derer wir dieses Portfolio sehr gut erklären können, denke ich.
Genau. Ja, das war eine sehr spannende Aufgabe. Es ist jetzt schon einige Zeit fertig, das Objekt. Das ist 2017 bezogen worden. Und nur um sich vorzustellen, wie lange dauert sowas. Also wir haben 2012 begonnen mit dieser Aufgabenstellung. Und ich bin zu dem Projekt gekommen, wie der heutige Generaldirektor Oliver Schmerhold auch in das Unternehmen gekommen ist, und zwar mit der Aufgabe, den ÖAMTC als einen der erfolgreichsten Automobilclubs sozusagen zu verändern, und zwar in einen Mobilitätsclub. Und er hat mir im ersten Gespräch sozusagen schon erklärt, in welcher Transformation er sich gerade befindet mit dem Unternehmen. Und dass es eben in Zukunft eben nicht nur Automobilclubs oder Automobildienstleistungen braucht, sondern dass es eben einen Mix aus Mobilitätsangeboten braucht. Und das zeigt vielleicht schon, in der ersten Phase geht es darum, Organisation und ein Zukunftsbild der Organisation tiefgreifend zu verstehen. Also es geht darum, letztlich einzusteigen, gemeinsam mit den Verantwortlichen, die zum Teil das gar nicht so richtig formulieren können. Also der Oliver Schmerhold war da eine Ausnahmeerscheinung. Viele unserer Kunden können am Anfang ihr Zukunftsbild nicht so ganz klar definieren. Das heißt, in der Strategiephase, in der ersten Phase steigt man ein und überlegt mal aus diesen Aspekten sozusagen des Globes, des Umfelds des Unternehmens, was entwickelt sich da gerade, wo geht das Unternehmen denn eigentlich hin? Und darauf aufbauend wird sozusagen eine strukturelle, kulturelle Anforderung noch auf der Organisationsseite definiert. Das heißt, am Anfang eines Projektes ist der Betriebswirt gefragt, und darum bin ich auch von der Ausbildung Betriebswirt, weil der muss wissen, wie in Zukunft das Projekt, das Unternehmen funktionieren soll. Und erst wenn dieses organisatorische Thema geklärt ist, kann man die nächste Phase der Bedarfsplanung gehen. Das heißt, erst wenn wir wissen, wer wir sind und wo wir hinwollen, können wir dann übernehmen und sagen, um wie viele Mitarbeiter werden wir haben, wie sind die Strukturen, wie ist die Organisation, welche Kunden, wie ist die Kundenschnittstelle und so weiter. Und daraus entstehen dann sozusagen von innen nach außen, wir sagen im Lego-Baukasten entstehen sozusagen Raummodule, die dann irgendwann kreativ zusammengesetzt werden müssen. Das ist dann der übernächste Schritt. Aber bevor man sozusagen die zusammensetzen kann, kann man sich, wir nennen das virtuelles Gebäude, kann man in einem virtuellen Gebäude schauen, wie funktioniert denn das und wie groß wird denn das? Man kann dem auch Qualitäten geben. Und wenn man Qualitäten und Mengen zusammenbringt, dann kann man ohne Architektur auch kalkulieren. Das heißt, man weiß, wie viel so ein Gebäude kosten wird, sowohl in der Errichtung als auch im Betrieb. Und dann können fundierte Entscheidungen in dieser Strategiephase einer solchen Organisation, und so war es auch beim ÖMTC, gemacht werden. Das heißt, ganz früh, 5 Jahre bevor man einzieht, wird festgelegt, wie groß will ich bauen, für wen will ich bauen und was darf es kosten.
Das heißt, wir sind in der Phase, wenn man von 2012 Beginn des Projekts bis 2017 Einzug.
In der ersten Jahr. Sprechen. Im ersten Jahr sind wir jetzt.
Und das heißt, der Einstieg des Architekts oder das Thema Design viel später.
Erst nur ein Jahr später, genau, ja. Weil jetzt kommt das Nächstes, die haben ja noch kein Grundstück gehabt. Das heißt, als Nächstes muss man für ein virtuelles Gebäude und für die Anforderungen an Mobilität in diesem Gebäude ein Grundstück suchen. Und so wurde dann in Erdberg ein Grundstück gefunden, eine Auswahl vieler Grundstücke, die alle verprobt werden. Also wenn ich weiß, was ich will, dann kann ich auch auf verschiedene Grundstücke mein funktionales Konzept draufstellen. Da ist immer noch keine Architektur dabei. Ja. Da steht nur, da weiß man dann nur, ob es drauf passt und welche Vor- und Nachteile das hat. So, als Nächstes ist also das Grundstück entschieden worden und gekauft worden. Und dann geht's los mit der Vorbereitung sozusagen in dem Fall eines Architekturwettbewerbs. Und über eine Phase eines Jahres werden aus 30 Bewerbern im ersten Schritt 12 Bewerber ausgewählt und dann am Ende ist ein Bewerber siegreich. Also 2 Jahre nach Projektstart haben wir dann den nächsten wichtigen Proponenten, nämlich einen Generalplaner, ausgewählt. Und dann beginnt der einmal zu planen und das dauert in unserem Fall ein Jahr. Also 1 Jahr lang ist sozusagen diese Planungsphase und die Genehmigungsphase. Und dann braucht man den nächsten Proponenten, nämlich in unserem Fall einen Totalunternehmer, der sozusagen ganzheitlich dieses Gebäude errichten soll. Das heißt, wieder eine Ausschreibung, wieder das Suchen über einen Wettbewerb vieler Unternehmer und dann den, der die beste Qualität und den besten Preis sozusagen abgibt, der wird dort entsprechend ausgewählt. Wenn der da ist, dann wird 2 Jahre gebaut in unserem Fall und nach 2 Jahren ist dann Einzug und wir kümmern uns in dem Fall dann um die ganzen organisatorischen Themen, in dem Fall von 5 Standorten auf einen. Das heißt, die Organisation muss mitgenommen werden. Die müssen sozusagen jetzt im Transformationsprozess, da ist der Change, die Change-Aufgabe da. Die Psychologen in unserem Team sind jetzt gefordert und die sind jetzt sozusagen damit beschäftigt, die Leute vorzubereiten und dann den Umzug durchzuführen, die dort willkommen zu heißen und dann den ganzen Betrieb auch vorzubereiten. Also wir haben jetzt unsere ganzen Aspekte, nämlich Projektmanagement. Wir haben den Aspekt sozusagen der Funktions- und Organisationsplanung. Wir haben den Aspekt des Change, also die Transformation begleiten. Und wir haben den Aspekt sozusagen, mit dem Betrieb vorzubereiten und das ganze Facility Management zu implementieren. Eine derartig ganzheitliche Leistung kann es sozusagen aktuell außer von uns in Österreich nirgends eingekauft werden. Das ist auch wiederum unser USP.
Also auf der Website habe ich gelesen, über 100 Mitarbeiter aus 13 Nationen und dann war in der Beschreibung oder bei den Kompetenzen sogar der Psychologe oder die Psychologin. Genau. Drinnen. So weit genau. Geht es.
Genau. Also ich habe ja gerade gesagt, ja. Die Transformation, also wenn eine Organisation nicht nur sozusagen von einem Zustand in einem alten Gebäude in den gleichen Zustand in einem neuen Gebäude, da würde man ja viel falsch machen, ne? Da hat man die Chance verpasst, wenn man alles gleich machen würde, sondern die Organisation sich verändert, die Organisation sozusagen angepasst wird, die Führung angepasst wird, vielleicht kulturelle Aspekte angepasst werden, dann müssen Menschen begleitet werden in diesem Veränderungsprozess. Das ist die Aufgabe der Psychologinnen bei uns.
Und ist dann mit dem Einzug im ÖMTC-Gebäude das Projekt abgeschlossen oder gibt es dann nur einen,
naja,
wie auch immer, Nachlauf?
Wir haben normalerweise auch dort etwa 100 Tage Review, also sozusagen begleiten der Organisation, schauen, ob alles passt, die Dinge nachbetreuen. Das ist schon wichtig, ja, so dass da entsprechend Zufriedenheit erzeugt wird.
Okay, also solche Projekte machen das Ganze natürlich sehr anschaulich und plakativ und verständlich. Danke für dieses Beispiel ÖMTC. Jeder, der in Wien an der Zentrale dort vorbeifährt, die deshalb nicht zu übersehen ist, weil sie sehr gelb und groß ist.
Genau.
Der kann sich daran erinnern, dass sie aus dem Hause Mokon ist.
Und weil ab und zu der Hubschrauber, ne, der in Wien stationierte Hubschrauber, ist ja am Dach stationiert dieses Gebäudes. Also es war ja auch für uns eine extrem spannende Aufgabe, weil so viele verschiedene Funktionen in einem Haus hat man ganz selten. Nicht? Wir haben unten einen technischen Stützpunkt, wir haben dann ein Reisebüro, dann haben wir eine Konferenzetage, dann haben wir eine Restaurantetage, dann haben wir 4 Stockwerke Büro und obendrauf haben wir einen Flugplatz. Also, und das alles in ein Gebäude sozusagen zu integrieren, das war extrem spannend.
Unglaublich vielfältiges Projekt.
Ja,
ja, deshalb kann man auch verstehen, warum der Prozess dann doch einige Jahre gedauert hat. Ja.
Genau.
Spannend. Vielen Dank für die Ausführungen. Das Team haben wir gerade angeschnitten, vom Projektmanagement bis Architektur bis zu dem Thema Psychologie. 13 Nationen auf 6 Standorten. Wie findet man da tatsächlich dann die geeigneten, hochqualifizierten Mitarbeiter? Das muss eine große Herausforderung sein.
Ja, wir haben zuerst schon darüber gesprochen, wie der Absatzmarkt funktioniert in so einem Unternehmen, nämlich durch Strahlkraft. Also zufriedene Kunden bringen wieder neue Projekte. Wenn der eine Vorstand dem anderen erzählt, dass das gut gelaufen ist, dann ist das die Möglichkeit sozusagen zu akquirieren bei uns. Und dasselbe gilt für Mitarbeiter. Also wenn man spannende Aufgaben hat, wenn man Aufgaben hat, die immer ein bisschen am Puls der Zeit oder davor sind, dann ist es für viele Menschen, die meistens bei uns direkt nach dem Studium kommen, sehr, sehr spannend, dort einzusteigen. Also das, was wir machen, das kann man nirgends lernen, also muss man hineinwachsen. Und man muss also Menschen idealerweise dann abholen, wenn sie sowohl vom Inhaltlichen als auch von ihrer kulturellen Prägung noch nicht irgendwo verbogen sind und man kann sozusagen gemeinsam mit ihnen wachsen.
Ihr habt ja nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Mitunternehmer. Das heißt, das Thema Mitarbeiter binden ist schon sehr lange bei euch im Unternehmen ein Thema.
Ja, also es war bei uns von Anfang an so, dass wir schon als Pionierunternehmen sozusagen immer die Denke gehabt haben, wir wollen gemeinsam etwas entwickeln und gemeinsam, wir machen da keinen Unterschied. Ja? Also die Menschen bei uns, die denken nicht, dass sie an der Arbeitszeit gemessen werden, sondern die werden immer am Ergebnis gemessen. Und das muss sich in allen Aspekten widerspiegeln. Das beginnt beim Gehaltssystem und endet dann bei der Beteiligung von wesentlichen Menschen.
Das heißt, bei euch gibt es nicht Geld für Zeit, sondern Geld für Ergebnis.
Genau. Und das von Anfang an. Also für mich war, mir hat es nie interessiert, sozusagen darüber nachzudenken, wie lang muss jemand arbeiten, um in einem Projekt die notwendige Leistung zu bringen, sondern das Ergebnis zählt. Deshalb haben wir von Anfang an alle Mitarbeiter bei uns mit einem Pauschalvertrag ausgestattet, weil unsere Denke ist, es geht um gemeinsame Leistung, es geht auch um Projekte. Dort kann man nicht sagen, und jetzt ist 8 Stunden vorbei, jetzt höre ich auf, oder vielleicht ist an einem Tag nur 6 Stunden notwendig und am nächsten Tag 10. Und das muss der Mensch, das müssen die Mitarbeiter bei uns selbst wissen, wann was notwendig ist.
Mhm. Dazu habe ich ein ganz spannendes Zitat in der Presse gefunden. Das ist sehr aktuell, ja. Das hat mir schon LinkedIn heute früh. Guter Algorithmus, finde ich, wenn die wissen, ich komme bei dir vorbei. Heute früh auf den Schirm geschmissen und da heißt es, reifen Menschen sollte man zumuten, dass sie das Wie selbst definieren.
Ja, das ist eine Überzeugung von mir, wenn man Menschen sozusagen jeden Tag sagt, wie sie den Stift halten sollen im übertragenen Sinn, dann werden sie aufhören zu denken. Dann wird man sie nicht so führen können, wie ich mir das vorstelle. Ich vergleiche das gern mit einer Bergtour. Wenn man sozusagen eine schwierige Bergtour macht, dann muss man nicht unbedingt genau wissen, und jeder dieser Kameradschaft muss genau wissen, wo genau die Wege sind und wie man es angeht, sondern man muss nur wissen, wo man auf will. Ja? Und so ist es auch im Unternehmen. Es ist einfach zu vereinbaren, sehr klare Ziele. Und dann, wenn jetzt sozusagen sich die Rahmenbedingungen in dem einen Projekt so ergeben, in einem anderen Projekt so, da müssen die Menschen entscheiden, wie sie den Weg anlegen. Und so ist man, denke ich, erfolgreich, weil man da sehr schnell marktorientiert reagieren kann.
Das heißt eindeutig, die Führung läuft über Ziele?
Ausschließlich, ja, über sehr klare Ziele, genau. Ja.
Ja. Ein zweites sehr spannendes Zitat, das da auch noch drinnen ist, betrifft ein sehr aktuelles Thema, spätestens seit 2020, seit dem Rückzug vieler in das Thema Homeoffice, bei der Generation Z noch beliebter als bei den Älteren. Und du beschreibst da drinnen, dass sich die Menschen dieses Zurückholen zu 100% in die Unternehmen nicht gefallen lassen werden und der eine oder andere da abspringt und zuallererst jene, die also besonders gut in ihrem Job sind.
Genau, weil die werden sich nicht gefallen lassen als erstes. Die finden jeden Tag einen neuen Job. Und das ist also auch so ein Ausdruck, die ganze Diskussion zurück ins Office ist ein Ausdruck von Bevormundung. Ja? Und reife Menschen sollte man nicht bevormunden. Ja? Also es hat was mit Reifegrad natürlich zu tun. Situatives Führen ist da angesagt. Aber wenn jemand ganzheitlich ergebnisorientiert geführt wird, dann sollte er auch wissen, welche Leistung aus dem, was er tun muss, er denn wo erbringen kann am besten. Ja? Und es gibt, und das wissen wir alle, manche unserer Jobs, die können wir, wenn wir zu Hause ein gutes Umfeld haben und ein ruhiges Zimmer, wahrscheinlich besser erbringen, als wenn wir im Büro sind, weil da jeden Tag viele Störungen sind. Ja? Und das hat natürlich ganz viel zu tun mit der Lebenssituation. Wenn ich jetzt keine Kinder habe, dann wird das bei mir vielleicht nicht gelingen. Und wenn ich zu Hause einen entsprechenden Rückzugsort habe, wird das gelingen. Und wenn man das den Menschen freistellt, dann wissen sie schon, was sie zu tun haben und wie sie es zu tun haben.
Also wenn man das hört, dann glaube ich, denken sich jetzt viele Hörer, bei dem Unternehmen möchte ich mich bewerben. Wo kann man denn das? Und wie läuft der Prozess?
Ja, bei uns läuft der Prozess wie bei den meisten anderen Unternehmen. Man schreibt uns sozusagen ein E-Mail oder bewirbt sich auf der Homepage. Da gibt es die Möglichkeit, eine Initialbewerbung. Und dann wird man sozusagen in den entsprechenden Bewerbungsprozess eingegliedert.
Sehr gut. Das ist interessant zu wissen. Wir kommen als nächstes sehr gerne zu, ich würde sagen, einem deiner Spezialgebiete schon seit dem Studium, nämlich die Entwicklungsphasen eines Unternehmens. Und es geht ja in dem Buch 52 Runs auch um, in den einzelnen Kapitel werden je 52 Kapitel ein Tipp mitgegeben. Und das Thema der Organisation beziehungsweise das Thema, in welcher Entwicklungsphase habe ich welche Organisationsform und wie wird die dann charakterisiert und was ist sozusagen das Motto in jeder Form und wo liegen die Chancen und wo liegen die Risiken. Diesen Bereich würde ich gerne durchsprechen mit dir, weil das hochinteressant ist und der auch mir völlig neu war. Mhm. Viele Startups, ja, es geht ja auch um Jungunternehmer in dem Podcast, sind in der Pionierphase. Wie wird in der Pionierphase diese Organisationsform dargestellt und wer führt und worauf kommt es an?
Ja, vielleicht sollte man da noch davor für unsere Hörer kurz erklären. Entwicklungsphasen kennen wir ja alle aus der Entwicklungspsychologie des Menschen. Ja? Also wir können uns vorstellen, dass wir uns eben vom Baby übers Kleinkind zum Jugendlichen, zum Erwachsenen und zum Kreis entwickeln. Und überall haben wir unterschiedliche Fähigkeiten. Überall müssen wir unterschiedlich geführt werden. Und die systemische Organisationsentwicklung geht davon aus, dass wir dass Organisationen genau solche Phasen durchleben. Ja, also, und jetzt sind wir beim Startup in der Pionierphase. Klar, die Pioniere brennen, die haben sozusagen eine Gemeinschaft. Da kann man sagen, Meistens sind es 2, 3, 4 Freunde, die sozusagen gemeinsam wie eine eingeschworene Großfamilie dort ihren Job tun. Ja? Also das ist mehr Berufung als Beruf. Sie wollen was bewegen und da ist letztlich, die haben einfach Kraft. Da geht es auch darum, alles für einen Kunden. Also Pionierunternehmen denken wenig über Struktur nach, denken wenig über Marketing nach, denken noch wenig über Produkt nach, das schon langsam erst sozusagen am Punkt gebracht wird, sondern das sind Expertinnen meistens, die überzeugt sind von etwas. Und das ist sozusagen die auch der Haken dran, weil wenn sozusagen ein Pionierunternehmen, das die ersten Erfolge gehabt hat, nicht anfängt, Struktur hineinzubringen, dann kann passieren, dass sich alles irgendwie im Nebel auflöst, dass das irgendwie zu wenig Transparenz ist, dass Unternehmen in der Phase erst viel zu spät merken, wenn sie fast tot sind, weil sie einfach kein Controlling haben. Also das ist sozusagen das Problem dieser jungen Unternehmen. Das muss man schauen, wie man rauskommt aus dieser Phase.
Ja, ja, und jetzt stelle ich mir so eine Pionierphase vor, wie du sagst, da sind drei Freunde von der Idee begeistert. Das Ding kommt gut an bei den Kunden, das wächst und wächst und plötzlich sind sie nicht mehr zu dritt, sondern genau. Zu zehnt und mehr und das Unternehmen wächst. Wie leitet sich dann die nächste Phase ein oder wer hat das Bewusstsein dafür, dass man da was ändern muss und wie kommt man in die nächste sozusagen Differenzierungsphase? Das ist ja nicht der Moment, wo man sich zusammensitzt und sagt, jetzt müssen wir eine Strategie für die nächste Phase machen, sondern gibt's da, passiert das nach einer bestimmten Jahresanzahl oder was passiert sozusagen?
Also normalerweise merkt man es, weil es in jedem Phasenübergang gibt's eine Krise, ja. Es ist irgendwas nicht in Ordnung. Man schafft's nicht mehr. Die Pioniere, vielleicht gibt's sogar zu viel Kundeninteresse. Man kriegt's nicht mehr gebacken. Die Qualität passt dann nicht mehr, weil man hat Menschen angestellt, die man nicht mehr führen kann und so weiter. Also, in jedem Phasenübergang gibt's eine Krise. Und jetzt kann ich mit der Krise untergehen. Oder ich kann anfangen, dran zu arbeiten. Und wenn ich aus der Pionierphase mich weiterentwickle in die sogenannte Differenzierungsphase, dann fange ich an, steuerbare Strukturen aufzubauen. Ja? Das ist übrigens etwas, was dann später vielleicht sogar wieder hinderlich ist, weil steuerbare Strukturen bremsen mich ja. Nicht? Also ich habe jetzt plötzlich eine Hierarchie, ich habe mir überlegt, wie Organisation sein soll. Es ist alles rational, also man kann es erklären. Dabei geht manchmal ein bisschen das Feuer verloren. Man ist gewachsen, man hat ein paar Leute dazu angestellt. Nicht alle sind aus der Phase, haben den Geist der Pioniere noch mitbekommen, sondern tun halt dort auch ihren Job. Und das Motto in der Differenzierungsphase ist, wir verkaufen den Kunden das, was wir wirklich gut können. Also wir haben uns über unseren USP Gedanken gemacht. In der Differenzierungsphase baut man auch alle Instrumente auf. Ein Controlling wird aufgebaut, ein Marketing wird aufgebaut. Ich habe irgendwie, wenn man es richtig macht, auch die Frage, wie schauen denn eigentlich unsere Produkte aus? Ein Wissensmanagement ist das, was man dann sozusagen daraus ableitet. Aber vor dem Hintergrund wird das Ganze halt ein bisschen anonym. Und diese am Anfang, diese eingeschworene Freundespartie, ist jetzt plötzlich, da gibt's plötzlich Anspruchsdenken bei den Mitarbeitern. Nicht? So wie halt jede Organisation ihre Herausforderungen hat. Und sehr viele Unternehmen sind ja genau in dieser hierarchischen Phase und die sind auch dort verhaftet und kommen da nicht mehr raus.
Also diese Differenzierungsphase, da hat man also das klassische Organigramm, ja. Also genau. Einer oder zwei oder mehrere ganz oben, dann genau. Die Bereichsleiter, dann Abteilungsleiter, dann genau. Mitarbeiter, aber das beschreibt ja schon dieses Thema Differenzierungsphase auch, dass es eine Abgrenzung gibt und diese Grenze zwischen den einzelnen Linien und Abteilungen ist ja nicht immer nur eine positive Grenze. Also genau. Einerseits sind in dieser Linie dann Spezialisten für die einzelnen Bereiche, aber warum soll ich denn für den anderen mitdenken
sozusagen? Das hat zwei Probleme, nicht? Das sagt ja schon der Name. Abteilung teilt ab. Ne? Also wir teilen das Unternehmen in verschiedene Bereiche, die oft auch in Konkurrenz zueinander stehen. Ne? Die wachsen getrennt voneinander. Das Ganze geht dabei ein bisschen in den Hintergrund und die Steuerbarkeit ist aktuell in einer hierarchischen Organisation immer sozusagen von der Führungsebene nach unten. Da haben wir schon jetzt das Problem, das wir zuerst diskutiert haben, wie schaffen wir es denn, dass auf allen Ebenen alle Menschen dort am gesamten mitdenken, auch spüren, wenn es dem Gesamten schlechter oder besser geht, auch spüren, wenn sozusagen im Umfeld des Unternehmens etwas in Bewegung ist, wo wir vielleicht darauf reagieren müssen. Es ist schon das schöne Bild vom Dinosaurier, der nicht merkt, wenn er im Hintern einen Schwanz beißt, weil bis das beim Kopf oben ist, ist er eh schon tot. Also das ist genau das Problem in dieser Differenzierungsphase. Wir haben selbst diese Phasen so durchlebt, wo wir irgendwann einmal gesehen haben, und bei uns war es so, beim Andreas Leuchtmüller und mir, wir haben uns irgendwann mal die Frage gestellt, jetzt sind wir selber der Engpass. Ja? Also wir können eigentlich nicht mehr weiter wachsen, weil wir können uns nicht mehr da steuern. Ja? Wir sind nicht mehr in der Lage, dieses Ding zu führen. Und wenn man in der Phase ist und sich dort klar gemacht hat, dass es eigentlich eine Größe erreicht hat, wo man nicht mehr spürt, was sozusagen im Umfeld des Unternehmens an der Kundenperspektive passiert, dann muss man den nächsten Schritt machen. Ja. Und dieser nächste Schritt führt einem kulturell wieder ein bisschen zurück in die Pionierphase, nämlich Integrationsphase ist es genannt. Also wir haben das auch ungefähr vor 10 Jahren gemacht und haben eine hierarchische Organisation in eine Kreisorganisation übersetzt. Ja. Eine Kreisorganisation, wie ich nenne es auch gern Unternehmen im Unternehmen, versucht die Vorteile der Pionierphase und die Vorteile einer Differenzierung miteinander zu verbinden. Das heißt, ich habe lauter kleine Einheiten, die wieder so funktionieren wie Pionierunternehmen, aber sie werden miteinander verbunden. Sie machen Dinge gemeinsam. Ich könnte jetzt sagen, das ist eine Flottille. Nicht? Also viele Organisatoren verwenden ja auch dieses Bild der Flottille. Nicht ein großer Tanker, das ist die differenzierte Unternehmung, sondern viele kleine, schnelle Speedboote, die miteinander verbunden sind. Und die Kunst ist, das gut miteinander zu verbinden. Ja.
Okay, das beantwortet dann auch die Frage, wie man denn 6 Mokon-Standorte zentral führen kann. Nämlich, die werden gar nicht zentral geführt, sondern es sind 6 Schnellboote, die wiederum dann zusammen.
Genau, also unsere Teams, unsere marktorientierten Teams, und das Wesentliche ist marktorientiert, ja. Also die müssen da draußen in ihren Märkten erfolgreich sein. Und die sind völlig selbstständig. Ja? Also die machen alles selbst, die stellen Mitarbeiter ein, die suchen ihre Kunden. Ich sage immer, es muss der Akquiseprozess und der Abarbeitungsprozess, also das ist ja das wesentliche Kern eines Unternehmens, ich muss mal Kunden suchen und muss die entsprechend gut bedienen, das muss völlig selbstständig sein. Und was dann lästig ist eigentlich, ist, dass die alle ein Basismarketing und eine Website zum Beispiel machen müssen, dass die alle eine Buchhaltung machen müssen, dass die alle das Controlling des Unternehmens und ihres Teams aufbauen müssen, dass die IT machen müssen und der IT-Sicherheit. Also alles, was ein kleines Unternehmen überfordern würde, das machen die dann gemeinsam. Ja, und die dann gemeinsam bedeutet, dass man natürlich auch diese Personen, die diese Teams da führen, dass man die in einem gesamten Führungskreis zusammenfassen muss. Also ich könnte jetzt sagen, diese 6, 7, 8 Unternehmer, und das haben wir bei uns auch so eingeführt, die sind natürlich dann auch am Unternehmen beteiligt worden, die machen gemeinsam alles das, was sie nicht allein machen wollen. Und das ist dann der Kern des Unternehmens. Ja. Mhm. Und das ist auch die erweiterte Geschäftsführung. Ja. Plötzlich entwickelt sich Geschäftsführung von einer operativen Steuerung des Gesamtunternehmens zu einer strategischen Steuerung und zur Entwicklung sozusagen einer Moderationsrolle.
Das ist jetzt schon mal eine ganz klasse Erklärung, dieses Charts, das wir da vor uns liegen haben, nämlich dafür, dass also nicht nur wir durch das erste Jahr Unternehmertum begleiten, sondern mit diesen Schritten durch eine lange Zeit oder durch eigentlich die gesamte Zeit des Unternehmens. Und wir sind jetzt in der Integrationsphase und in der befindet sich das Unternehmen Mokon oder schon im nächsten Schritt?
Ja, das Unternehmen Mokon ist aktuell, also wir haben es, mein Kollege Leuchtmüller und ich, in die Integrationsphase geführt. Das, was bei uns noch ein Thema war, ist, wir haben noch eine zweite Management-Ebene sozusagen im Unternehmen eingeführt. Das heißt, jedes dieser Teams hatte quasi einen Geschäftsführer des kleinen Unternehmens Und wir sind jetzt gerade dabei, nachdem wir das Unternehmen übergeben haben, das nochmal weiterzuentwickeln in ein soziokratisches Modell. Das heißt, diese Führung in den einzelnen Teams da draußen wird nicht festgelegt, sondern von dem Team gewählt. Man könnte jetzt sagen, eine verteilte Führung in diesen einzelnen Unternehmen im Unternehmen und auch eine, die nach den jeweiligen Lebensbereichen und Umständen auch wechseln kann. Also wenn jetzt jemand in der Rolle ist und ein Kind kriegt, dann kann er sagen, und das ist mir jetzt zu, ein Jahr lang oder zwei, macht der Kollege bitte und übernimmst dann wieder in zwei Jahren. Also das soweit die Idee, erfordert sehr reife Menschen und eine sehr reife Organisation. Auf dem Weg sind wir jetzt gerade. Also die Integrationsphase hat viele Spielvarianten.
Und was wir jetzt auch gelernt haben, ist, diese einzelnen Phasen haben nicht eine bestimmte Zeit, wo man dann in die nächste Phase kommt, sondern je nachdem, wie sich die Organisation entwickelt, von der Größe, von der Anzahl der Mitarbeiter, von den Aufgaben her, vom ganzen Organismus her, gibt es verbunden mit einer Krise, so habe ich das verstanden, vielfach den Schritt in die nächste Phase.
Genau.
Kann man das so zusammenfassen.
Genau, ja. Und dann muss man auch noch sagen, es ist nicht so, dass das gesamte Unternehmen immer in der identischen Phase sein muss. Es kann sein, dass man in einem Unternehmen was Neues anfängt. Also wir beginnen jetzt zum Beispiel gerade dem Thema ESG, Nachhaltigkeit, Zertifizierung, Begleitung von Unternehmen in Themen, die sozusagen dort tiefer einsteigen, in klimaoptimales Bauen zum Beispiel. Und dieses Team ist wieder in der Pionierphase. Ja? Also wenn etwas Neues entsteht in einem Unternehmen, dann kann ohne weiteres sein, dass ein Teil der Organisation in der Integrationsphase ist und ein anderer Teil noch oder wieder in der Pionierphase. Das entwickelt sozusagen auch eine Dynamik. Und vielleicht um das abzuschließen, nach der Integrationsphase öffnen sich Unternehmen üblicherweise noch stärker nach außen. Assoziationsphase, also die Grenzen des Unternehmens lösen sich auf. Das ist bei uns auch in Teilen der Fall, weil wir gemerkt haben, es gibt nicht Sinn, alles selbst zu machen. Es braucht einfach Partnerschaften, es braucht eine sehr intensive Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Und damit entsteht sozusagen über die Unternehmensgrenzen hinaus Wertschöpfung. Und das ist sehr spannend.
Und da ist auch der Punkt drinnen, nämlich Motto, wir sind in einer Schicksalsgemeinschaft.
Ja.
Das heißt, das Öffnen nach außen, bezieht sich auf andere Netzwerke, auf andere Unternehmer, Dienstleister oder Vereine. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, ja. Also Beispiel, wenn man etwas bewegen will, und das habe ich, man stoßt in der Marktbeobachtung immer wieder auf Themen, also zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit hat uns sehr früh bewegt. Ich war Mitbegründer der Österreichischen Gesellschaft für nachhaltige Immobilien. Also man muss Dinge nicht gemeinsam machen, sondern dort sind aktuell über 400 Unternehmen miteinander vernetzt, am Anfang waren es weniger, die gemeinsam etwas bewirken wollen. Als nächstes habe ich die IG Lebenszyklus, also Interessensgemeinschaft Lebenszyklus Bau, entwickelt, weil der Pain war der, dass Planer, Errichter, Betreiber und Finanzierer, also Banken, zwar alle in der Immobilienbranche gearbeitet haben, aber sich nicht verstanden haben. Die haben unterschiedliche Sprachen, die haben unterschiedliche Zielsetzungen und sie wissen viel zu wenig voneinander. Bedeutet, dass man über diesen Verein alle diese Unternehmen sozusagen an einer Perspektive orientiert haben, miteinander ins Gespräch kommen ist der erste Schritt und dann gemeinsame Leitbilder, gemeinsame Unterlagen entwickeln ist dann der nächste Schritt. Also gemeinsam Dinge vorantreiben, das ist so die Devise.
Also dieses gemeinsam Dinge vorantreiben hat einerseits den Vorteil, dass man sehr viel Wissen von der Gesamtheit aufsaugt und mitbekommt und andererseits auch natürlich das Thema Netzwerken, weil man damit ja in der Branche bekannter wird.
Genau.
Ich glaube, besonders für eine Unternehmensberatung ist das Thema Netzwerke extrem wichtig, genau, um sie weiterzuentwickeln und dann auch an Kunden zu kommen.
Genau. Also Netzwerken kann ich nur jedem empfehlen, und Netzwerken über den Tellerrand hinaus ist sozusagen jetzt auch das, was ich jetzt besonders betonen will. Also sich immer nur, wenn man Tischler ist, sich nur mit Tischlern auszutauschen, ist zu wenig. Ja? Wenn man Tischler ist, dann ist es klug, sich auch mit Baumeistern, mit Architekten, mit ganz anderen Branchen auszutauschen, weil man davon am meisten lernen wird. Ja? Weil man meistens auch aus anderen Perspektiven, aus anderen Branchen etwas für die eigene Realität hereinholen kann.
Also ich würde sagen, da entspringen jetzt sicher mehr Tipps aus dem Podcast, wie nur einer von 52. Das eine ist eine sehr spannende Ausführung über das Thema Entwicklungsphasen einer Organisation. Da ist wichtig, dass jeder bewusst ist, welche Phasen es gibt, welche Phase welches Charakteristikum hat und wo auch die Risiken von so einer Phase sind. Und der zweite Punkt ist der große Aufruf zum Netzwerken. Ich meine, das ist in deiner Situation schon die Reinform davon, weil du hast mehrere Vereine gegründet, tatsächlich auch dafür. Ich würde nur gern zum weiteren extrem spannenden Punkt kommen, nämlich wir reden ja über das Unternehmen, das der Andreas Leuchtenmüller und du damals gegründet und jetzt 33 Jahre lang aufgebaut habt. Aber jetzt im Februar 25 sind wir tatsächlich in dem Monat der Übergabe. Das heißt, die Übergabe nicht an Geschäftsführer, die dann das Unternehmen führen, das auch, ja, die vier Geschäftsführer stehen auch schon auf der Website, habe ich gesehen, sondern auch tatsächlich die Übergabe der Anteile. Wie geht's dir damit und war das der richtige Schritt? Warum war der notwendig?
Also das ist natürlich ein extrem emotionales Thema und mir geht's mittlerweile sehr gut damit. Allerdings, wir haben uns auch sehr viel Zeit gelassen, das entsprechend gut vorzubereiten. Ich glaube, dass das Thema Übergabe eines Unternehmens wahrscheinlich in der Unternehmensentwicklung, in den Entwicklungsphasen von vielen Unternehmen extrem kritischer Punkt ist. Wir haben uns vor Augen geführt, dass man jetzt entweder, ich meine, ich bin erst unter Anführungszeichen 61, aber wenn man sich vor Augen führt und sagt, naja, ich kann jetzt entweder so lange arbeiten, bis es nicht mehr geht, oder ich kann das Unternehmen verkaufen, oder ich kann Nachfolger aus dem Unternehmen suchen. Ja, das sind die drei Optionen, die wir uns vor Augen geführt haben. Ich glaube, dass man als Mensch, und das war für mich immer sehr spannend, sozusagen eine dritte Lebensphase im Leben, im persönlichen Leben, sich zugestehen sollte. Mehr vom Gleichen wird nicht besser. Ich glaube, dass es wichtig ist, seinen Prinzipien treu zu bleiben. Und da ist für uns in unserer Entwicklung Freiheit einer der größten Werte, den wir haben. Und das ist auch schon die Weichenstellung, wenn wir uns die Frage stellen, verkaufen wir uns an einen Konzern, was vielleicht lukrativer wäre, oder suchen wir Nachfolger aus dem eigenen Unternehmen, dann kann man sich das über den Wert Freiheit sozusagen beantworten. Und das ist dann so wie halt immer im Leben, wenn man an die nächste Generation übergibt, dann ist es eine entsprechende Herausforderung für die Personen, die es übernehmen. Aber natürlich auch eine entsprechende Challenge loszulassen. Und dieses Loslassen, da sind wir gerade mittendrin, das ist nicht jeden Tag leicht, aber wir haben sozusagen diesen ersten Schritt, den juristischen Schritt, den inhaltlichen Schritt, auch in der Kommunikation nach innen und außen, der ist vollzogen und es fühlt sich gut an.
Das ist schön, wenn sich das danach noch gut anfühlt. Nicht nur davor in der Konzeption, weil ich habe selten ein Unternehmen gesehen, das so detailliert auch auf der Website einen Wertekreis hat. In diesem Wertekreis der MOCON stehen fünf Punkte drinnen: Mensch, Exzellenz, Gestaltung, Verantwortung und Freiheit. Und dann beim Ausscheiden der beiden Personen, die das Unternehmen groß gemacht haben, steht dann eine Beschreibung, warum das so richtig ist und warum jetzt sozusagen die große Freiheit da ist.
Genau. Und es ist, glaube ich, man muss seinen eigenen Prinzipien treu werden, treu bleiben, dann wird man auch zufrieden sein und also auch als Mensch zufrieden sein können. Und das war eine extrem spannende Entwicklung, die für mich jetzt nicht aus ist. Das ist jetzt eine neue Phase im Unternehmen. Ich bin jetzt in dem Unternehmen, das ich aufgebaut habe, angestellt als Berater, strategischer Coach und werde es nur die nächsten 4-5 Jahre begleiten und denke, es ist dort auch eine entsprechende Genugtuung, wenn man sieht, dass Menschen, die man selbst eingestellt hat, die man in dem Unternehmen entwickelt hat, jetzt gemeinsam sozusagen in ihren strategischen Vorstellungen ihren Weg gehen mit dem Unternehmen. Und wenn das dann erfolgreich ist, und das, davon gehe ich aus, dann glaube ich, kann man auch entsprechend zufrieden sein.
Ja, diese Übergabe in die nächste Generation ist immer so ein ganz heikler und wichtiger Punkt. Das funktioniert oftmals, aber vielfach auch nicht. Ja, die Themen habe ich schon erlebt, dass die Sache nicht ganz einfach ist. Und ja, kann ja sein, dass gar keine Nachfolger da sind, weder aus der Familie noch im Unternehmen, das übernehmen wollen. Und was passiert dann? Also ich würde sagen, das ist einerseits extrem gut vorbereitet, aber dann auch in der Umsetzung jetzt so weit, dass ihr beide die Anteile abgegeben habt und in dieser Beraterfunktion seit in dem Recherchebogen habe ich die Frage gestellt, mit wem würdest du denn nochmal ein Unternehmen gründen? Und dann kam als Antwort da drinnen mit meinem Partner Andreas Leuchtenmüller. Was hat euch denn als Duo so erfolgreich gemacht?
Unsere Unterschiedlichkeit. Also das ist vielleicht auch noch wichtig für junge Unternehmer. Ihr seid nicht erfolgreich, wenn ihr exakt die gleichen Fähigkeiten habt, sondern ihr braucht Fähigkeiten, die euch ergänzen. Und es braucht die Fähigkeit sozusagen, die Dinge an den Punkt zu bringen, sich mit entsprechend akribischer Art und Weise, wie man gesagt hat, das Bild des schwarzen Hutes und des gelb-roten Hutes, der eine, der immer voranfliegt und der andere, der dafür sorgt, dass die Dinge am Boden gebracht werden, zurückhält, auf die Finanzen schaut, die rationale Perspektive aufhat. Also es braucht jemanden, der fliegt, und es braucht unter Anführungszeichen auch die Eigenschaften des Spielverderbers, weil nicht alles erfolgreich ist, was man sozusagen denken kann und schon gar nicht wirtschaftlich erfolgreich ist. Und diese beiden Perspektiven, die hatten wir über die 30 Jahre, und die sind sicher sehr, sehr wichtig gewesen.
Das ist schön zu hören, dass sich da zwei Personen so dermaßen ergänzt haben, dass ja diese 33-jährige Erfolgsgeschichte daraus entstanden ist.
Genau, vielleicht muss man noch sagen, durch die Unterschiedlichkeit ist es natürlich auch jeden Tag eine Herausforderung, miteinander auszukommen. Weil, also man ist nicht unbedingt, man kann es nicht unbedingt sagen, man ist Best Friend, ja. Also erfolgreiche Duos sind nicht unbedingt Best Friends. Ja. Wir waren nie miteinander auf Urlaub, ja, sondern wir waren erfolgreich, miteinander zu arbeiten. Und das ist das Wesentliche.
Ja, wenn man sich dessen bewusst ist und auch weiß, dass es so ist, ja, und das Vorteile hat, dann ist es ja gut, wenn man weiß, dass man sich, wenn man einmal in die Haare bekommt, weil man nicht der gleichen Meinung ist, aber dafür vielleicht die Firma weiterentwickelt, dann ist es ja von Vorteil. Da gibt es ja den schlauen Spruch, wenn zwei der gleichen Meinung sind, hat einer nicht nachgedacht.
Ja. Genau, ja.
Aber ihr habt es ja sehr lange Zeit extrem gut gemacht und das ist schon sehr bewundernswert. Ja, abschließend vielleicht nur das Thema dein 25-jähriges Ich oder was würdest du denn einem jungen Unternehmer, einer jungen Unternehmerin mitgeben wollen in den Einstieg ins Unternehmertum?
Da hat mir schon im Studium ein Professor im Wirtschaftsstudium gesagt, das Wesentlichste ist die Frage, wozu? Also, liebe junge Kolleginnen, wenn ihr euch die Frage wozu nicht beantworten könnt, dann lasst es. Weil nur wenn man diese Frage beantworten kann, dann entsteht Wirkung. Und wenn keine Wirkung erzeugt wird, dann ist es langfristig zum Scheitern verurteilt.
Dann ein großer Aufruf an alle, über das Wozu nachzudenken. Über das Wozu haben wir auch bei der Kreation dieses Podcasts und des Buches nachgedacht, nämlich wozu, um Wissen von 52 Unternehmerinnen und Unternehmern weiterzugeben, um die Unternehmerschaft in Österreich damit hoffentlich ein Stückchen besser zu machen. Und das ist heute sicher gelungen in dem extrem spannenden Podcast. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, lieber Karl Friedl, dass du mich und uns da so tief reinschauen hast lassen in dein Unternehmen. Wünsche zunächst einmal viel Erfolg für die Zeit als Berater in dem eigenen Unternehmen und noch mehr Spaß und Erfolg in der Zeit danach, was auch immer da kommen mag. Alles Gute und herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Dankeschön.
Herzlichen Dank, Rudi.
Das war die neue Folge von 52 Runs. Das Buch zum Podcast ist erhältlich über 52-runs.com. Der Reinerlös aus diesem Projekt geht an die Wings for Life Rückenmarksforschung. Abonniert jetzt den Kanal und seid auch das nächste Mal wieder dabei.